Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich am Mikrofon. Herzlich willkommen. Am Klavier. Ganz alleine, Chick Corea. So hat sie angefangen, die beeindruckende Jazzkarriere. Schon im Alter von 4 Jahren hat Chick Corea Platz genommen an den Tasten und sich in gewisser Weise ab dann durch das Leben gespielt. Auf der Bühne, aber natürlich auch im Aufnahmestudio.
The record companies are very shy of making instrumental jazz music at all anyway. Even if you have the greatest names in jazz.
Ja, mit den Plattenfirmen war Chick Corea nicht immer zufrieden. Sie seien sehr zurückhaltend, was Instrumentaljazz angehe, sagte er. Auch wenn man ganz große Namen im Gepäck habe. Die hatte er durchaus, spielte mit Miles Davis, Stan Getz, Dizzy Gillespie oder mit seinen eigenen Formationen Circle oder Return to Forever. Und aus den leidigen Erfahrungen mit den Plattenfirmen zog Chick Corea Konsequenzen und wurde Chef seines eigenen Labels. Song for Sally, Chick Corea am Klavier. Am Dienstag ist er im Alter von 79 Jahren gestorben, wie nun bekannt wurde. An den rastlosen, den produktiven, den überaus vielseitigen, aber auch den umstrittenen Pianisten Chick Corea möchten wir erinnern, und zwar im Gespräch mit dem Jazzpianisten und Komponisten Sebastian Sternahl. Professor für Jazzklavier an der Hochschule für Musik in Mainz ist er und wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik und mehrfach auch mit dem Echo Jazz. Mit ihm habe ich heute Mittag gesprochen. Sebastian Sternahl, als wir uns für dieses Gespräch verabredet haben, da sagten Sie, mit Corea sei ein alter Held des Jazz gestorben. Was genau ist für Sie so heldenhaft am Schaffen von Chick Corea?
Chick Corea war ohne Zweifel einer von den ganz Großen, gerade im Bereich Jazzklavier. Man könnte sagen, er gehörte natürlich zu den Big Five, zu den einflussreichsten Jazzpianisten der Gegenwart. Und tatsächlich ist sein Schaffen auch wahnsinnig vielfältig gewesen. Er hat ja nicht nur am Klavier Großartiges geleistet, sondern hat eigentlich auch ganz wichtig dazu beigetragen, den Jazzrock, also Fusion, mit auf den Weg zu bringen. Und war auch immer jemand, der viele Grenzen überschritten hat. Damit steht er natürlich auch für ein Verständnis von Musik oder ein Verständnis von Jazz, was sehr, sehr einflussreich gewesen ist.
Dieses Genre des Jazzrock, das ja immer wieder erwähnt wird, wenn von Chick Corea die Rede ist. Was genau ist das? Ist das das Beste von Jazz und Rock und dann zusammengetragen?
Ja, also das ist ja so in den 60er Jahren dann langsam entstanden, als der Jazz sich, wie es ihm ja oft zu eigen ist, auch den Einflüssen seiner Zeit nichts versperrt hat, sondern sich geöffnet hat. Und damals kam ja auch elektrisch verstärkte Musik, kam Rockmusik ganz stark in den Fokus, auch gerade der jüngeren Generation. Miles Davis hat das natürlich sofort erkannt, wie immer ein Neuerer, ein Pionier, und hat also auf Platten wie Bitches Brew zum Beispiel das aufgegriffen und das mit Jazz-Improvisation verbunden. Und da war eben Chick Corea auch direkt mit dabei und hat mit eigenen Projekten, also auch bei Miles Davis zunächst und dann aber auch mit Return to Forever, maßgebliches dazu beigetragen. Also da verbinden sich Klänge des Jazz mit Klängen des Rock, würde ich sagen. Und ja, das Beste von beidem, das ist ja immer so Ansichtssache, aber auf jeden Fall auf eine Art und Weise, die sehr gut funktioniert hat, sagen wir es mal so.
In der Zusammenarbeit mit Miles Davis hat Chick Corea sich dann ans E-Piano gesetzt, hat dieses Instrument prominent werden lassen. Also kann man sagen, dass er kein Instrumentalpurist war, der nur am großen Flügel Platz genommen hat?
Das kann man auf jeden Fall sagen. Er ist natürlich auch ein ganz einflussreicher Keyboard-Neuerer gewesen, nicht zuletzt am Fender Rhodes-Klavier, das ja dann auch in den 60er Jahren sehr populär wurde. Aber er kommt schon ganz klar vom klassischen Klavier her und von der klassischen Musik, die ihn zeitlebens begleitet hat. Und die Art und Weise, wie er mit dem Klavier umgegangen ist, die ist natürlich auch einzigartig gewesen.
Was genau macht diese Art von Chick Corea alleine am Klavier aus? War er, was ja für Nicht-Jazzer immer ein großes Faszinosum ist, nämlich die Fähigkeit, im Moment am Instrument zu improvisieren, war das auch eine Stärke von Chick Corea?
Absolut, eine ganz besonders große Stärke. Übrigens ist Chick Corea ja gerade in den letzten Wochen, Monaten nochmal ganz, ganz aktiv gewesen im Internet auf YouTube und hat Masterclasses aufgenommen, Livestreams gemacht und hat die Leute richtig an dieser Spontanität teilhaben lassen. Also man hat ihn dann richtig beim Üben beobachten dürfen oder beim Improvisieren. Er hat ganz viel auch darüber gesagt, was Improvisation für ihn bedeutet. Und man hat ihn als Pianist gesehen. Und da ist es auch für mich als Pianist, kann ich das sagen, immer faszinierend gewesen, was er einerseits an Virtuosität zu bieten hat, also wie er das Instrument einfach beherrscht, wie ein großer klassischer Pianist eigentlich auch an Präzision. Und sicherlich ist die rhythmische Prägnanz bei ihm immer ein ganz wichtiges, prägendes Thema gewesen. Nicht zuletzt ja auch verbunden mit seinen lateinamerikanischen Einflüssen, die bei ihm immer vorkommen. Aber auch, wenn wir zum Beispiel in die klassische Musik schauen, spielt Béla Bartók für ihn eine ganz große Rolle. Und das hört man in seiner Musik auch sehr stark an.
Das Rhythmische ist ja auch gerade durchgekommen bei dem Beispiel, das wir gehört haben, Song for Sally von einer Solo-CD aus dem Jahr 1971. Haben wir auf Ihr Anraten gehört, Sebastian Sternhal. Was für einen Chick Corea haben wir da gehört? Auf alle Fälle ja eher den introvertierten, den melancholischen, bei allem Rhythmus, der da durchgeht.
Absolut, den melancholischen, aber auch den rhythmisch prägnanten. Man hört das im Verlauf des Stückes, also die Art der Rhythmik, die er verwendet, ist durchaus auch lateinamerikanisch beeinflusst. Aber wir haben auch den Chick Corea gehört, der Melodik verehrt und der auch gerade ganz einfache Melodien in ein ganz tolles Gewand kleiden kann. Und dafür ist dieser Song ein sehr schönes Beispiel.
Nun war das nur eine CD von 100 Alben, die von ihm zusammengekommen sind im Laufe der Zeit. 100 Alben, 23 Grammys. Unglaublich produktiv war er und dabei eben stilistisch auch sehr vielfältig. So produktiv und so vielfältig, da besteht ja eigentlich auch immer so ein bisschen die Gefahr, sich zu verzetteln und auch womöglich den eigenen Stil zu verlieren. Wie beurteilen Sie das bei Chick Corea? Ist ihm das passiert? Ist er da sozusagen dieser Gefahr in die Arme gelaufen?
Ich persönlich finde nicht. Also ich finde, dass man ihn immer erkannt hat, weil er einfach so eine starke, ausgeprägte Künstlerstimme war. Egal in welchem Zusammenhang er unterwegs ist, ob am E-Piano, im Bereich Jazzrock, ob im akustischen Jazz oder zum Beispiel auch im Duo mit Bobby McFerrin. Das war ja auch eine Zusammenstellung, mit der er häufig unterwegs war. Ich habe ihn auch mal live sehen dürfen in dieser Konstellation und das war schon wahnsinnig faszinierend, weil da eine weitere Facette von ihm rauskam, für die er aus meiner Sicht sehr stark stand, nämlich der Wunsch, musikalisch zu kommunizieren, also Interplay mit einem anderen Musiker. Das passierte natürlich mit Bobby McFerrin absolut auf Augenhöhe und in Sekundenbruchteilen. Und er war immer auch jemand, der dann nicht nur auf der Bühne mit den anderen Musikern kommuniziert hat, sondern dem es immer extrem wichtig war, auch mit dem Publikum zu kommunizieren. Das ging bei ihm ja dann sogar so weit, dass er eigentlich jedes Konzert dann irgendwann dahin brachte, dass das Publikum mitsingen musste. Also erstmal, was man bei einem Jazzmusiker vielleicht nicht erwarten würde, aber er hat das natürlich auf seine Art gemacht und auf eine sehr geschmackvolle Art gemacht und hat die Leute im Publikum spüren lassen, was Improvisation eigentlich bedeutet.
Das Publikum in Deutschland hat ihn ja dann doch bei aller Begeisterung auch vehement konfrontiert mit seiner Zugehörigkeit zu Scientology und mit seiner Bewunderung für Ron L. Hubbard. Das war ja eine Begegnung, die in Deutschland viel, viel kritischer gesehen wurde als zum Beispiel in den USA. Sogar ein Konzert in Stuttgart wurde deswegen einmal abgesagt. Ist er damit eigentlich in Musikerkreisen mit diesem Bekenntnis auch angeeckt?
Sicherlich, das ist ja auch gerade in Deutschland und Frankreich ein sehr präsentes Thema. In Deutschland wird ja auch Scientology vom Verfassungsschutz beobachtet, auch nicht ohne Grund. Richtig trennen lässt sich das nicht. Wir sind aber natürlich jetzt bei dieser Diskussion, sind wir in so einem ganz großen Feld. Inwiefern kann man den Künstler von seinen weltanschaulichen Überzeugungen, religiösen Überzeugungen und so weiter trennen? Inwiefern muss man das zusammensehen? Das ist ja ein Thema, das auch sozusagen nicht neu ist. Da muss ich jetzt sofort an, ich sage schon fast das Paradebeispiel, Richard Wagner denken, wo er auch lange und immer noch in der Diskussion steht, darf man jetzt diese Musik eigentlich hören und gut finden? Das ist eine Diskussion, die man zu Recht führen kann und die auch geführt werden muss. Aber gerade heute, wo Chick Corea gerade von uns gegangen ist, würde ich auf jeden Fall den Fokus viel eher auf das künstlerische Erbe von Chick Corea lenken, das ohne Zweifel da ist.
Sebastian Sternhal, was haben Sie von ihm geerbt? Also was haben Sie von Chick Corea gelernt? Was nehmen Sie mit an musikalischen Einflüssen?
Ich muss, um jetzt mal noch eine ganz persönliche Anekdote zu schildern, tatsächlich an meine Schulzeit denken. Da habe ich Chick Corea noch selbst gerade als ein junger Entdecker des Jazz eben auch entdeckt. Und zwar mit einer Platte, die wahrlich jetzt nicht im Vordergrund steht, nämlich eine Trio-Platte mit seiner Akustikband aus den 80er Jahren. Damals hatte er einen Deal mit dem Plattenlabel GRP und es gab das Trio mit John Patitucci und Dave Weckl, also sehr Fusion-beeinflusster Akustik-Jazz eigentlich. Und ich habe damals zu Schulzeiten von genau dieser Platte das Stück Morning Sprite in vollem Umfang transkribiert und habe es auf einem Schulkonzert aufgeführt, weil ich das einfach toll fand damals. Und ich glaube, allein durch diesen Vorgang und dass ich mich so früh, so intensiv mit diesem Stück und auch mit der Platte beschäftigt habe, ganz viel sozusagen auch reingesickert ist in meine musikalische DNA, ohne dass ich das jetzt bewusst geplant hätte. Richtige Lieblingsplatten sind dann aber später andere geworden. Und eine ganz wichtige Platte für mich von Chick Corea ist die Trio-Platte mit Miroslav Vitus und Roy Haynes, die 68 aufgenommen wurde, nämlich Now He Sings, Now He Sobs.
Und die legt uns Sebastian Sternerl ans Herz. Das war unser Gespräch zum Tod von Chick Corea. Herzlichen Dank. Musik wie die von Chick Corea ist nicht das Einzige, was einen dazu veranlassen kann, stundenlang kleine Knöpfe in den Ohren zu tragen und abzutauchen in ganz andere Welten. Podcasts zum Beispiel, die bergen bekanntlich Suchtgefahr. Ob es um Sex oder Partnerschaft, Politik oder die Börse, Yoga, Comedy oder ums Theater geht. Denn insbesondere in Corona-Zeiten, in denen wir ZuschauerInnen dem Theater nicht so nahe kommen können, wie wir eigentlich wollen, insbesondere jetzt erleben Theaterpodcasts einen enormen Aufschwung. Natürlich nicht zu verschweigen, dass unsere KollegInnen von Deutschlandfunk Kultur schon lange vor der Pandemie ihren eigenen Theaterpodcast produziert haben. Und der heißt genauso der Theaterpodcast. Was es darüber hinaus so alles auf dem Markt gibt, das hat sich Barbara Behrendt für uns angehört.
Was machen Theaterleute, wenn ihnen die reale Bühne abhanden kommt? Sie bauen sich eine digitale. Wobei, Bühne trifft es nicht ganz, denn in den Theaterpodcasts, die von Schauspielerinnen, Dramaturgen, Regisseurinnen bespielt werden, wird keine Kunst produziert. Man unterhält sich, interviewt jemanden, plaudert aus dem Nähkästchen. Mehr Ersatzkantine, denn Ersatzbühne. Das Doppel eignet sich dafür besonders gut. Zu zweit bestreiten die Theatermacherin Magdalena Schnitzler und der Puppenspieler Janot zum Beispiel ihren Podcast.
Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast.
Eine, wie Sie sagen, schonungslose Nabelschau über das, was Sie am Theater verzweifeln lässt und was Sie süchtig macht. Es geht um das Leben neben dem Theater oder, schönes Thema, die Vergänglichkeit des Theaters, die Leere nach der Premiere.
Das ist echt etwas, was ich ganz furchtbar finde in unserem Beruf, diese Flüchtigkeit an allem. Das fängt mit dem Kennenlernen von wunderschönen Menschen an. Man ist Familie auf Zeit und man geht raus und diese Vorstellung verpufft dann so wie Feuerwerk. Und ich weiß noch, dass ich, als ich kleiner war, habe ich immer Dominosteine aufgestellt. Und es dauert wahnsinnig lange, so eine blöde Strecke. Und wofür dieser Terror, dass das so 40 Sekunden macht. Und so geht es mir auch in meinem Theater.
Es gilt, was für die meisten Podcasts gilt. Man braucht Geduld. Man muss die Protagonisten erst kennenlernen und ihnen über tiefe Dursttäler in der Unterhaltung folgen. Vieles ist redundant, doch dieses ungeschützt emotionale Sprechen kann einen auch manches über Theater lehren. Das kreativste Format haben sich Paul Marwitz und Irene Wildberger ausgedacht, beide Dramaturgen. Titel ihres Podcasts: Theater und. Für jede Folge wird ein Buchstabe an einen von ihnen vergeben, sagen wir F. Paul oder Irene bereiten dann eine Sendung mit diesem Buchstaben vor, der andere wird überrascht. Zum Beispiel Theater und Freundschaft. Das Gute daran, durch die Vorbereitung kommt Theorie-Input dazu. Durch die überraschende Konfrontation des Gegenübers bleibt Spontanität. Eine schöne Idee, für die man sich manchmal allerdings lebenserfahrenere Protagonisten und also tiefgründigere Gespräche gewünscht hätte. Das gilt im Großen und Ganzen auch für die Schauspieler Johann Christoph Laubisch und Cedric Sprick und ihren Podcast.
Spielplatz. Der Schauspiel-Podcast.
Im Gespräch mit Johann Simons, einem sympathischen Schlachtross unter den Theaterleitern, wirken sie eher wie die Jungs von der Schülerzeitung, denn wie Interviewpartner auf Augenhöhe. Doch in den meisten ihrer 60 Episoden, begonnen haben sie schon vor dem Lockdown, sprechen sie mit jüngeren, unbekannteren Kolleginnen und befragen sie zu Werdegang und Karriere. Ein Podcast für junge SchauspielerInnen, die mehr über die Tücken der Praxis lernen wollen. Welten liegen zwischen diesem Spielplatz und wofür es sich zu losen lohnt, mit 3 O. Lisa Jobt und Johannes Lange, beide Schauspieler, produzieren den mit Abstand professionellsten, klügsten und lustigsten Theaterpodcast dieser Auswahl. Auch sie wollen das wahre Schauspielerleben zeigen, feiern sich dabei gnadenlos selbst, erzählen von peinlichen Fehltritten, doch immer mit einer Haltung, die sagt, dafür lohnt die Blamage. Auch für die Pole-Dance-Nummer, die Jobt im nächsten Film am Pool vorführen soll.
Ich bin überhaupt nicht mehr trainiert. Pole-Dance ist sehr, sehr anstrengend. Ich habe noch diesen so leicht aufgeschwemmten Stress. Körper. Ich muss mich vorbereiten, ich muss gut sein. Und weißt du, für was ich mich entschieden habe? Ich habe mich dafür entschieden, nicht Angst zu haben. Oh Gott, hoffentlich mache ich das gut. Sondern ich habe mich dafür entschieden, dass das mein Durchbruch wird und dass es affengeil ist, mit dem Körper, wie er jetzt gerade ist, eine geile Pole-Dance-Nummer am Pool abzuziehen.
Aber weil Lisa Jobt eine politisch engagierte Frau ist, vor ein paar Jahren hat sie das Ensemble-Netzwerk gegründet für bessere Arbeitsbedingungen für SchauspielerInnen, geht es auch stets ums Eingemachte.
Ja, aber das Problem ist doch, dass du als Gastschauspieler, der in die Sozialversicherung einzahlt und eigentlich einen Status wie ein Arbeitnehmer hat, nicht die Vorteile von einem Arbeitnehmer hat. Das heißt, du bekommst kein Kurzarbeitergeld. Es gibt auch Häuser, die haben ihre Kolleginnen ausbezahlt, Johannes. Was sagst du denn dazu?
Ich muss sagen, mir wird die Hand zur Faust, wenn ich daran denke, tatsächlich.
Inzwischen kandidiert Jobt als Präsidentin für die Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger, das große Gewerkschaftsschiff. Selbstverständlich nutzt sie den Podcast auch als Werbeplattform für die eigene Person, aber charmant, kämpferisch und amüsant. Wofür es sich zu losen lohnt, kommt bereits auf 30 Folgen, die es sich zu hören lohnt.
Eine klare Empfehlung von Barbara Behrendt, die sich für uns durch die Welt der Theaterpodcasts gehört hat. Das gesprochene Wort ist, wenn man allein an die Podcasts denkt, bei weitem nicht mehr so flüchtig wie einst. Doch das geschriebene Wort, das besitzt bis heute eine ganz besondere Macht. Und gewisse Machthaber sehen Schriftstellerinnen und Schriftsteller als Feinde an. Regula Fenske, Präsidentin des Deutschen Pen-Zentrums, hat im Deutschlandfunk mal erklärt, warum.
Ich denke, weil das Wort eben doch auch die Wahrheit ausdrücken kann. Und nichts fürchten Diktatoren oder Autokraten so sehr wie die Wahrheit.
Jüngstes Beispiel: Alexander Lukaschenko in Belarus. Einschüchterungen, Haftstrafen, sogar Mord sind seine Mittel, um den eigenen Willen durchzusetzen. Wie es der Literaturszene in Belarus derzeit geht, das hat Florian Kellermann für uns erkundet.
Viktor Martinowitsch hat seine beruflichen Kontakte so weit wie möglich eingeschränkt. Er kontaktiert weder seinen Verleger in Belarus noch den in Russland. Ich schreibe niemandem, denn ich weiß, dass staatliche Behörden meinen Schriftverkehr mitlesen. Und ich möchte nichts tun, was in irgendeinem Untersuchungsverfahren gegen irgendjemanden verwendet werden könnte. Vor allem was meinen jüngsten Roman Revolution betrifft, verhalte ich mich völlig ruhig. Gegen den 46-jährigen Schriftsteller selbst läuft, soweit ihm das bekannt ist, kein Ermittlungsverfahren. Er wurde auch noch nicht vernommen. Aber um Viktor Martinowitsch herum geht die belarussische Staatsmacht massiv gegen seine Bücher vor und gegen die belarussische Literaturszene insgesamt. Ende Januar tauchte die Polizei in der Minsker Buchhandlung Simbal auf, beschlagnahmte Computer und nahm Mitarbeiter fest. 2 Angestellte wurden später sogar zu je 20 Tagen Haft verurteilt. Der Grund: Die Buchhandlung hatte Waren in ihrer Auslage, auf denen die historische weiß-rot-weiße Flagge von Belarus zu sehen war, das Symbol der Protestbewegung gegen Machthaber Alexander Lukaschenko. Auch Verlage sind von Repressionen betroffen. Bei vielen sind die Konten eingefroren, Ermittlungsverfahren laufen. Ich habe den Eindruck, die Staatsmacht setzt jetzt auf die Vernichtung der Kultur. Sie hat verstanden, was mir schon länger klar war. Diese Proteste waren von Leuten inspiriert, die mit belarussischen Büchern aufgewachsen sind, aber auch mit der belarussischen Musik, mit dem belarussischen Theater. Denn allen diesen Kunstformen ist eines gemein. Jedes Werk ist ein Schritt im Entstehen einer selbstständigen, selbstbewussten belarussischen Nation. Eine potenzielle Gefahr also für einen autoritären Herrscher. Das gelte vor allem für belarussische Literatur, sagt Thomas Weiler, literarischer Übersetzer aus dem Belarussischen, unter anderem von Viktor Martinowitschs Büchern.
Das ist ja für die allermeisten Autorinnen und Autoren nicht die Muttersprache, sondern es ist eine gewählte Sprache. Die Generation jetzt auch der Autoren, die ich übersetzt habe, Das sind Autoren, die sind mit Russisch aufgewachsen und haben sich irgendwann bewusst entschieden, Belarussisch als ihre Literatursprache zu wählen. Insofern ist das schon ein Statement. Es ist so ein bisschen schwierig, das immer wieder als oppositionell oder regimekritisch aufzufassen und darauf zu reduzieren. Das ist, glaube ich, nicht in jedem Fall. Für manche dieser Autorinnen und Autoren ist es einfach die Sprache, in der sie die besten Möglichkeiten sehen, sich auszudrücken. Deswegen ist das nicht immer nur ein politisches Statement.
Im Moment gäbe es keine Chance, einen ernstzunehmenden Roman auf Belarussisch zu veröffentlichen, sagte Viktor Martinovich. Und ein Druck im Ausland wäre sinnlos. Die Zollbehörden würden die Exemplare bei der Einfuhr nach Belarus beschlagnahmen. Bliebe die elektronische Veröffentlichung und die Verbreitung im Internet, sagt Martinovich. Deswegen ist es ja auch eine Dummheit, heute gegen Bücher zu kämpfen. Als sie 2009 meinen Roman Paranoia verboten haben, ist er in Online-Bibliotheken aufgetaucht, von wo er massenweise heruntergeladen wurde. Was die Staatsmacht allerdings schon geschafft hat, die Repressionen haben zahlreiche Schriftsteller ins Ausland getrieben. Darunter die Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexievich, die sich in Berlin aufhält. Martinovich allerdings will in Minsk bleiben. Es wäre bestimmt vernünftiger und sicherer für mich auszureisen. Aber die Angst nimmst du mit, vor der kannst du nicht fliehen. Du bist im sicheren Ausland und in Belarus sind Verwandte und Freunde, über die man auf dich Druck ausüben kann. Für mich wäre es auch unethisch, das Land zu verlassen, während andere hier kämpfen. Ich bin Schriftsteller, ich sollte ein Vorbild sein. Martinovich betont, dass er damit kein Urteil über seine Kollegen fällen will. Jeder sei in einer anderen Situation, jeder müsse seinen Weg finden.
Die Literaturszene in Belarus unter Druck, Florian Kellermann berichtete. In den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen hören wir jetzt Neues aus dem Haus Hohenzollern.
Wie heute bekannt wurde, hat der Unterhändler der ehemals kaiserlichen Familie Jürgen Aretz Ende Januar Briefe an das Finanzministerium sowie an das Wissenschaftsministerium in Brandenburg geschickt. Die Briefe liegen dem Spiegel und der dpa im Wortlaut vor. Darin wirbt Aretz dafür, Zitat, sehr rasch zu einer umfassenden gütlichen Einigung zu gelangen. Nur eine Einigung würde den Kultureinrichtungen, Zitat, die notwendige Rechts- und Planungssicherheit verschaffen. Andernfalls sei es, Zitat, gar keine Frage, dass die angesprochenen Kunst- und Kulturgüter ebenso außerhalb dieser Länder in angemessenem Rahmen ausgestaltet werden können. Das Haus Hohenzollern sieht es so, dass Sammlungsgegenstände, um deren Verbleib gestritten wird, nicht an den aktuellen Standort gebunden sind, erläuterte ein Sprecher der Hohenzollern gegenüber dpa. Sollte eine solche Einigung erzielt werden, so Aretz, stehe das Haus Hohenzollern weiterhin zu seinem Wort, dass dann, Zitat, die ausgestellten Stücke an ihrem Ausstellungsort verbleiben sollen. Wenn die öffentliche Hand also wieder mit der früheren Adelsfamilie verhandelt, könnte ein Abzug der Kunstwerke verhindert werden. Fragen zu den Briefen und auch zum möglichen Abzug der Kunstwerke beantwortete das Haus Hohenzollern auf Nachfrage des Spiegel nicht. Es geht dabei um tausende Skulpturen, Gemälde, Möbel und Bücher, die sich derzeit in öffentlichen Museen, Galerien und Schlössern befinden und die das Haus Hohenzollern einfordert. Die Gespräche in dieser Angelegenheit ruhen seit 2019. Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kunstvereine sieht die flächendeckende Kunstvermittlung durch die Corona-Krise gefährdet. Zwar bekenne man sich zu einem solidarischen und gemeinschaftlichen Handeln in der Pandemie, allerdings seien die Schließungen kultureller Einrichtungen gerade auf dem Land mit dem Risiko verbunden, dass dadurch die öffentlichen Kulturangebote komplett brachlägen. Viele Projekte hätten in den vergangenen Wochen und Monaten nicht realisiert und gezeigt werden können, was im schlimmsten Fall, so der ADKV, zu einer Nichtauszahlung und Zurückforderung von zugesagten Fördergeldern führen könne. Um den Fortbestand der traditionsreichen Kunstvereine in Deutschland garantieren zu können, fordert der Verband nun Sondermittel von Bund und Ländern und die Einrichtung zusätzlicher Vermittlungsformate. Eine Digitalisierungsoffensive sei wichtig und dringend, aber kein Ersatzformat für unverzichtbare physische Ausstellungsbesuche. Soweit die Kulturmeldungen.
Antje Allroggen, vielen Dank dafür. Um Proteste, Kritik, Diskussionen geht's gleich. in den Informationen am Abend. Die Reaktionen auf die Lockdown-Verlängerung, die sind Thema ab 18.10 Uhr. Und damit geht Kultur heute zu Ende mit Maria Elmenreich am Mikrofon. Danke für Ihr Interesse.